Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Durch den Schneesturm hierher geschafft haben. Mein Roman ist im österreichischen Heimon Verlag erschienen. Es gibt, wie ich soeben erfahren habe, keine Moderation. Also werde ich Ihnen vielleicht selber ein paar Worte zu mir sagen. Ich war die letzten 20 Jahre als Journalistin tätig bei einer österreichischen Tageszeitung, dem Standard, und habe jetzt in den letzten 5 Jahren mich verstärkt dem literarischen Schreiben gewidmet. Das ist mein erstes Buch. Es ist, wie Sie sehen, sehr schmal, also es sind 160 Seiten. Es war doppelt so dick und der Verlag hat mich dann zum Glück davon abgehalten, weiter zu kürzen, weil sonst wäre es ein Haiku geworden. Manche Leserinnen haben mir rückgemeldet, was mich sehr freut, dass sie das Buch zu Ende gelesen haben. Das geht recht schnell, ich weiß nicht, wie schnell sie lesen, aber wenn man Zeit hat, kann man das in 2 Tagen gut schaffen. Habe eben die Rückmeldung bekommen, dass manche dann wieder sofort von vorne begonnen haben. Also das heißt, es sind 160 Seiten, aber eigentlich 320. Ich beginne mit dem Präludium, also dem Vorspiel. Schrecken Sie sich nicht, es ist ein bisschen brutal. Es ist eine Dreiecksgeschichte, das ist jetzt nicht völlig neu in der deutschsprachigen Literatur. Also das Personal ist sehr überschaubar. Es gibt einen Mann und 2 Frauen. Und das nimmt kein gutes Ende. So viel darf ich Ihnen jetzt schon verraten. Es ist wirklich sehr anstrengend, gegen diesen Gesang im Hintergrund anzulesen. Hören Sie mich noch lauter, ja? Ich habe nämlich selber keinen Eindruck, ob das dann nicht übersteuert. So, ja? Gut. Hören mich alle, auch rechts außen von mir aus, ja? Gut, der Herr liest noch. Wunderbar. Also, die Unversehrten, Präludium. Kann ich ein Glas Wasser, Vio, sagt sie, und ich ergänze, haben. Aber nur im Stillen. 1000 Mal schon habe ich ihr gesagt, sie soll in ganzen Sätzen reden. Kann ich dieses, kann ich jenes? Warum kann sie nicht ein einziges Mal einen Satz zu Ende bringen? Mit der verträumten Nachlässigkeit eines Teenagers schiebt sie sich an mir vorbei an den Wasserhahn. Während ich noch die Hände im warmen Abwaschwasser habe, stellt sie den Hahn auf kalt und stupst mich mit der Hüfte beiseite, um das Glas unter den Strahl zu halten. Mach gleich weiter, ich muss mich nur kurz konzentrieren. Entschuldigen Sie, Sie sind so laut, dass ich Sie lauter höre als mich. Danke vielmals. Ich zucke zusammen, als sie mich berührt. Sie lehnt sich an mich, nimmt zögernd einen Schluck, schaut mir ins Gesicht, lässt das Wasser laufen. Ich möchte meinen noch nassen Daumen an ihre Kehle drücken, da, wo die Luftröhre hart unter der Haut liegt. Sie ist jetzt schon fast so groß wie ich und hat die brünetten Haare ihres Vaters. Ich richte den Blick krampfhaft auf ihren Scheitel und bewege die Hände im warmen Wasser. Was, sagt sie, was ist? Mir bleibt die Luft weg, wenn sie mir so nahe ist. Ein Räuspern steigt mir in die Kehle. Ich möchte sie an den Haaren packen und ins Waschbecken tauchen, das Gesicht unter den Schaum zu den Weingläsern, die ich mechanisch weiterspüle. Sie zersprengen unter ihrem Schädel, den ich nicht aufhören würde, hinunterzudrücken, bis sie nicht mehr atmet. Wie lange dauert das? Hätte sie die Kraft, sich aufzubäumen, auszuschlagen, mich zu kratzen, sich meinem Griff zu entwinden. Wie lange braucht ein 13-jähriges Kind, um zu ertrinken? Bei einem 8-monatigen geht es ganz schnell, haben sie gesagt. Der Tauchreflex war schon vorbei, der Kälteschock. Er war bewusstlos, haben sie gesagt. Sicher bewusstlos schon vor dem Atemstillstand, haben sie gesagt. Wie er treibt unter der klaren, dünnen Eisdecke, die den Blick freigibt auf das Strampeln. Grüne Schlieren von den Pflanzen am Grund, die sich träge neigen. Wie in Zeitlupe fährt die Kamera mit über dem Eis, bis er aufhört zu zappeln. Aber nein, so war es nicht. Kein Eis auf dem Wasser. Nur Erinnerungen an einen Horrorfilm füllen die Leerstelle. Kein Bild dafür. Wir haben oft darüber gesprochen, wie es war, Martin und ich. Immer wieder hat er angesetzt zu erzählen. Er, der sonst immer schweigt, hat angesetzt zu einer Erklärung, einer Entschuldigung für das Unentschuldbare. Einmal ganz unwillkürlich hob ich die Hand zum Schlag, um sie dann erstaunt zu betrachten, so als wäre sie nicht meine, und wieder sinken zu lassen. »Was ist mit dir?«, wiederholt Christina. Schnell drehe ich den Wasserhahn zu. Wie zart sie ist und wie blass. Ich wische die Hand an der Hose ab und streiche ihr über den Kopf. Nichts, ich bin nur müde. Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Sie hören mich alle gut? Wunderbar, danke schön. Wie gesagt, es ist eine Dreiecksgeschichte, nichts Neues in der Literatur, aber was mich ermutigt hat, das trotzdem zu schreiben, war die Vorstellung, dass es in der Musik ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Noten gibt und trotzdem kann man immer wieder was Neues komponieren. Also auch mit diesen Zutaten ganz was Neues schaffen. Ich lese Ihnen jetzt noch eine Stelle vor, wo die erste Frau ins Spiel kommt. Die Bar. Clara war sich sicher gewesen, dass er kommt. Jetzt stand er da, mit einer anderen. Am Ende der Bar, in der die Premierenfeier stattfand. Verflixt, dachte sie, warum habe ich mich so geziert? Er gefiel ihr sehr sogar. Sie hatte Astrid mitgebracht, obwohl sie beim Flirten keine Rückendeckung brauchte. Ungeniert starrte sie über die ganze Länge der Bar zum Kontrabassisten hinüber. Den Blickkontakt nahm allerdings ein anderer auf. Der Brünette in der Mitte fühlte sich angesprochen und lächelte zurück. Nach 2 Bier, sie hatte die Position an der Bar gewechselt, um deutlicher an den Brünetten vorbeischauen zu können, bemerkte sie, dass ihre Konkurrentin zur Handtasche griff. Jetzt fiel ihr sein Name wieder ein, Marian. Marian zahlte, ließ der Blonden den Vortritt und verließ das Lokal, ohne sie überhaupt zu bemerken. Jetzt war sie froh, dass Astrid da war. Ich brauche einen Gin Tonic. Und du? Nein, morgen Prüfung, ich gehe jetzt. Dass sie sie so stehen ließ, war eine kleine Rache unter Freundinnen. Habe ich verdient, dachte Clara, wenn das geklappt hätte mit Marian, hätte ich sie stehen lassen. Sie ging auf die Toilette und warf einen Kontrollblick in den Spiegel. Keine Enttäuschung zu sehen, sie hatte sich gut im Griff. Jetzt austrinken, gehen, schlafen, morgen neuer Tag. Da stand noch immer der Brünette, lächelte sie an. Sie musste an ihm vorbei, am Weg zu ihrem Platz. Trinkst du noch was mit mir? In der Sekunde, in der sie überlegte, bestellte er schon. Als die Biere vor ihnen standen, sagte er, starrst du immer so? Sie lächelte an ihm vorbei und sagte nichts. Es gab keinen Grund, den Irrtum aufzuklären. Sie unterhielten sich gut, da berührte sie jemand an der Schulter, Marian. Begrüßte sie enthusiastisch, ignorierte den Brünetten. sie überrascht später über seine Schulter nach der Blonden nirgends. Sie sprach mit Marian über die Theaterpremiere, bei der er gespielt hatte, die nächste Produktion, das Konzert am Samstag, zu dem er sie einlud. Der Brünette stand noch immer da. Deine Freundin ist schon weg, fragte Clara. Welche Freundin, sagte Marian. Na, die Frau von vorhin. Ach, das ist eine alte Bekannte, sie ist nicht aus Berlin. Ich habe sie schnell zur S-Bahn gebracht. Alte Bekannte, mischte sich der Brünette in das Gespräch ein. Sie drehte sich zu ihm, schaute ihm direkt ins Gesicht und sagte, geh weg. Nicht laut, nicht leise, gerade so, dass er es verstand. Er nahm seine Tasche. Ich heiße Martin. Gibst du mir deine Telefonnummer? Sicher nicht, sagte sie. Dann gebe ich dir meine, sagte er. Das brauchst du nicht, sagte sie und wandte sich zu Marian. Ich habe diese Stelle gestern im Österreich-Café schon vorgelesen, wo ein Schauspieler und Moderator, ein Sprecher moderiert hat, also ein Mann, und der hat gesagt, er mag diese Stelle gar nicht. Aber ich hoffe, dass der männlichen Hauptfigur nicht allzu sehr Unrecht getan wird im Fortschreiten der Geschichte. Also das ist ein sehr emanzipierter Mann, der dann auch beim Abwasch hilft. Auftritt Frau Nummer 2. Es ist sehr lustig mit dieser Koloratur im Hintergrund. Also langsam beginnt es mir Spaß zu machen. Ich werde jetzt einfach dagegen anlesen. Ja? Wenn es zu laut wird, geben Sie mir ein Zeichen, der Applaus. Danke, danke. Ich warte nur kurz, dass der Applaus zu Ende ist. Sonst. Sie haben dann übrigens total gern Gelegenheit und Möglichkeit zu fragen, wenn Sie welche haben. Und es gibt dieses Buch auch zu kaufen. Und ich würde es auch signieren, wenn Sie nicht nach den folgenden zwei Lesestellen so Angst haben vor mir, dass Sie nicht mehr an den Büchertisch kommen wollen. Im englischen Garten. Tee oder Kaffee? Fragte Martin Violenta kaum, dass sie sich hingesetzt hatten im Biergarten am chinesischen Turm. Wieso Tee? Sagte sie. Du weißt doch, dass ich nie Tee trinke, nur wenn ich krank bin. Ich trinke ein Bier. Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn auf den Mund. Was gibt's? Fragte sie. Wie war deine Fahrt? Sagte Martin und zum Kellner. Eine halbe und einen Tee. Der fragte, welchen Tee für die Dame? Nein, nicht für mich, sagte Violenta, für ihn. Bist du krank? Nein, sagte er. Du wolltest mir doch etwas sagen. Der Kellner brachte die halbe, knallte sie vor Martin auf den Biertisch und schob Violenta den Tee hin. Umgekehrt, er will den Tee. Martin zog die Tasse, in der im Beutel Kamillentee das heiße Wasser langsam gelb färbte, zu sich. Er verbrannte sich die Finger, fluchte, begann umständlich, den einen Zuckerwürfel auf dem Teelöffel halb hoch im Wasser balancierend aufzulösen, rührte in der Tasse, schwieg. Also, was ist los? Dieses Mädchen, sagte er, ich habe sie in einem Lokal kennengelernt. Sie hat mich den ganzen Abend lang angestarrt und dann behauptet, sie habe jemand anders gemeint, einen Mann angesehen, der hinter mir stand. Ja und, sagte Violenta, ich bin überhaupt nur mit ihr ins Gespräch gekommen, weil sie so hergestarrt hat. Und weiter. Er schob einen Krümel von einem blauen Viereck auf ein weißes. Es war ein Zufall, weißt du, sagte Martin. Krümel von weiß zurück auf blau. Jetzt rück raus. Unsere Abmachung, dass wir über reine Bettgeschichten nicht reden. Sex hat nichts mit Liebe zu tun, darüber sind wir uns einig, ja? Jetzt starrte ihn Violenta an. Du hast eine andere. Das ist nicht der Punkt, sagte Martin. Sie ist schwanger. Es ist noch Zeit, oder? Ja, gut, dann lese ich noch ein kleines Stück. Die Taufe. Das Kind hatte ein Söckchen verloren. Sie standen zum Altar gewandt mit dem Rücken zur Festgesellschaft. Clara hatte Christina auf dem Arm. Sie war ganz friedlich und interessiert. Auch als sie in den Arm der Taufpatin gereicht wurde, fing sie nicht an zu schreien. Ich widersage dem Teufel, sagte Martin. Clara trug ein lindfarbenes Kleid. Ihre Stimme hallte im Gewölbe der Kirche nach, als auch sie sagte, ich widersage dem Teufel. Der Priester sprach, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Christina, und beträufelte die Stirn des Kindes mit Weihwasser. Es wirkte überrascht, aber es waren nur ein paar Tropfen und das Baby blieb ganz ruhig. Als sie hinaustraten vor das Portal, war Clara geblendet von der grellen Frühsommersonne. Es war windig auf dem Hügel, auf dem die kleine Wallfahrtskirche stand. In diesem Land wird so eine Erhebung schon Berg genannt, dachte sie. Als die Religion hier verboten war, wuchs ihre Bedeutung zum Symbol für den Widerstand gegen die Machthaber. Am Ende des Regimes, so hatte Martin ihr erzählt, läutete der letzte verbliebene Mönch die Glocken zu seiner Freude und der des Volkes. Was für ein Triumph über den realen Sozialismus, der ihn in 3 Jahrzehnten nicht aus dieser Kirche hatte vertreiben können. Auch jetzt läuteten sie zur Feier des Tages. Christina schlief bald in ihrem Wagen ein. Die Festgesellschaft gratulierte den Eltern. Die Mittagstafel war im Gemeindesaal angerichtet. Brot und Salz, Aufstriche und selbstgebackener Streuselkuchen. Martins Mutter deckte ihre Sobaltische mit weißen Tischtüchern. Manche der Gäste redeten verschiedene Sprachen. Auch die, die die gleiche hatten, verstanden einander oft nicht. Junge und Alte, Stadt und Land, Westen und Osten, sie sagten Heimat, Pflicht oder Erinnerung und meinten ganz verschiedene Dinge. Die Stimmung war nicht ausgelassen. Martins Vater überspielte dies mit Anekdoten aus seiner Jugend. Martin schaute verlegen. Ihm war der aufgedrehte Vater peinlich. Als alle den stickigen Saal zu einem Spaziergang verließen, bildeten sich kleine Grüppchen, die im unterschiedlichen Tempo den Weg durch die Rapsfelder folgten. Die Blüten standen hüfthoch, waren schon überreif und rochen vergoren. Es hatte geregnet und die Räder des Kinderwagens blieben im Matsch stecken. Helga half Clara den Wagen schieben. Martin war schon vorne weg mit der schnellsten Gruppe. Auf den Fotos sehen sie alle glücklich aus. Bunte Tupfen auf gelbem Grund. Clara hatte das Kind gestillt und es war friedlich, als sie die Sachen packte. Martin war ja dabei keine Hilfe. Er fragte, wo ist ihr Schnuller, wo ist ihre Windel, wo ist ihre Matschhose? Ungeduldig nahm sie ihm die Reisetasche aus der Hand. Die ersten Gäste brachen auf. Der Lehm an den Schuhen der Spaziergänger war verklumpt. Er verstopfte den Abfluss im Waschbecken des Gemeindesaals, als jemand auf die Idee kam, seine Schuhe dort zu waschen. Mareike, eigens aus den Niederlanden angereist, betonte, wie sehr sie sich auf asphaltierte Straßen freue. Martin lachte. Er verstaute den Kinderwagen im Auto seiner Eltern, Taschen, Geschenke und den Proviantkorb, räumte er in den Kofferraum, seine matschigen Schuhe in der Hand hielt. Mit seinen matschigen Schuhen in der Hand hielt er inne. Ich fahre nicht mit. Clara ließ die Wickeltasche sinken wie, du fährst nicht mit. Ich komme nach. Ich bleibe noch ein paar Tage im Kloster, ich muss alleine sein. Wie allein? Warum sagst du mir das erst jetzt? Wie stellst du dir das vor? Die Eltern helfen dir die nächsten Tage. Ich möchte noch ein bisschen zur Ruhe kommen. Ruhe? Während ich die ganze Nacht wach liege, weil die Kleine einen Zahn bekommt und quengelt, möchtest du ein bisschen Ruhe? Auch als Clara vor Wut zu weinen begann, änderte das nichts an seinem Entschluss. Stumm sah er zu, wie sie sich hinten neben Christina ins Auto setzte. Seine Eltern taten vergnügt, als ob nichts wäre. Sein Plan sei schon länger festgestanden, hatte er ihnen erklärt, er brauche Erholung. Clara und das Kind seien doch gut aufgehoben bei ihnen und hätten Hilfe. Bald komme er nach, bald, bald, 2 Tage nur, höchstens 3, den Kopf frei bekommen, spazieren gehen, schlafen. Als das Auto losfuhr, stand die Abendsonne schon schräg hinter der Kirche. Am Fuß des Berges holte er sie ein. Sein Vater verriss fast den Wagen, als Martin atemlos aus dem Unterholz brach. Er hielt an, kurbelte die Scheibe herunter. Martin sah gehetzt aus, erhitzt und zerkratzt von Zweigen. Er musste gelaufen sein, nicht die Serpentinen entlang, sondern quer durch den Wald, sonst hätte er sie nicht einholen können. Clara öffnete die Autotür hinten neben dem Kind, wortlos. Er stieg ein. Danke. Ich weiß, das ist immer ganz schwierig, in solchen Situationen Fragen zu stellen. Da soll man es vielleicht zumachen, dass ich mich schon drüben hinsetze zu den Büchern? Oder wollen Sie in dieser Form was fragen? Dadurch, dass es keine Moderation gibt, ist es ein bisschen schwierig für mich abzuschätzen. Sie wissen wahrscheinlich gar nichts über das Buch, oder? Also das heißt, es wird jetzt einfach ohne thematischen Zusammenhänge irgendwas vorgelesen. Ja, also Sie sehen eh, wie es gemacht ist. Es sind eigentlich lauter so kurze Szenen, also die sich in relativ schnellen Schnitten aneinanderreihen. Also für mich ist das recht filmisch gedacht. Also das sind Techniken, die wir alle von den Filmen kennen. Es gibt auch relativ große Zeitsprünge in dem Buch. Ich habe jetzt eigentlich nur aus dem ersten Drittel gelesen. Insgesamt geht es über einen Zeitraum von fast 15 Jahren. Und das hat mich beim Schreiben auch sehr interessiert, wie erzählte Zeit funktioniert. Also wie man 15 Jahre auf 150 Seiten erzählen kann. Es ist recht schnell auch in den Perspektiven wechseln. Also man ist immer entweder bei der einen Frau oder bei der anderen. Ich glaube und hoffe, dass man trotzdem gut folgen kann. Also nachdem es eigentlich nur 3 Hauptfiguren sind, ist es, glaube ich, nicht so verwirrend, wo man gerade ist. Es spielt in vielen unterschiedlichen Städten. Also es gibt ja eine Fernbeziehung, die ist zwischen Berlin und Bologna. Die beiden treffen sich dann immer auf halber Strecke in München. Es gibt auch eine Wien-Stelle. Also ich persönlich lebe ja in Wien. Was gibt's noch für Städte? Berlin habe ich schon erwähnt. Allerdings ist es nicht so, dass das funktioniert wie ein Lokalkrimi. In dem Sinn, dass die Städte recht ausführlich beschrieben werden. Also wenn Sie sowas suchen, dann ist das wahrscheinlich eher nichts, was Sie hier finden können, weil, also das ist völlig in Ordnung, diese Lokalkrimis, aber das war eben quasi in dem Fall nicht mein Fokus, recht viel über diese Städte zu erzählen, sondern mein Fokus sind wirklich diese 3 Personen, auf die ich dann eben wie mit so einer Kamera ganz, ganz nah dran gehe und die eben zeige in ihrer Entwicklung über diese 15 Jahre. Ja, es ist ein Buch, das zum Teil brutal ist. Also es ist kein Kinderbuch. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, für Teenager wahrscheinlich schon geeignet, was die alles sehen im Fernsehen und sonst wo. Also da ist das Buch wahrscheinlich harmlos dagegen. Aber es arbeitet mit vielen Auslassungen. Also mir ist die Leerstelle sehr wichtig. Und das heißt, ich glaube, das eigentliche Grauen entsteht dann erst in ihrem Kopf. Gut, also ich glaube, wir sind von der Zeit her, naja, 3 Minuten hätte man auch, aber ich bewege mich einfach ganz langsam an den Büchertisch und freue mich, also wenn Sie noch Fragen haben, vielleicht ist es einfacher im Zweiergespräch. Und das Buch kostet 17,90 Euro. Gibt es auch als Kindle, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon als E-Book ist beinahe gleich teuer, also als Kindle 15,90. Insofern ist das gute alte Hardcover.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.